Dann hat mich der Stefan gebeten, dass ich den Bibeltext lese, nämlich aus dem Buch Nehemia, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 9. Geschichte Nehemias des Sohnes Hakalias. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest auf das Gebet deines Knechtes, das ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete, und wie ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs, und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artataster, als Wein vor ihm war, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sprach zu mir: Warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr, und ich sprach zum König: Der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, wüst liegt, ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sprach zu mir: Um was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Und ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, und die Königin saß neben ihm: Wie lange wird deine Reise dauern? Und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden, und ich gab ihm eine Frist an. Und ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält, so gäbe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und einen Brief an Asab, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gäbe, um die Tore der Burg, die zum Haus gehört, mit Balken zu versehen und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich ziehen werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Heeresoberste und Reiter mit mir gesandt. Soweit der heutige Bibeltext.
Ja, liebe Geschwister, dann möchte ich euch auch ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Wir haben ja den Predigttext für heute schon vorgelesen bekommen. Wir haben ja, der Felix und ich, so einen Überblick über das Buch Esra gegeben und haben dann uns als Brüder entschieden, daran anzuschließen, das Buch Nehemia. Und das wollen wir, so Gott Gnade schenkt, dann auch etwas ausführlicher betrachten. Deswegen als erstes ganz kurz einen Überblick, auch wie diese Bücher miteinander zusammenhängen. Wir haben ja gesehen, das Buch Esra besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal Esra Kapitel 1 bis 6. Und da haben wir die Führung unter Serubabel, dem Statthalter, und Josua, dem Hohenpriester. Und in diesem Abschnitt sehen wir, wie das Volk den Altar aufgerichtet hat, die Fundamente des Tempels, der Tempelmauer gelegt wurden, wie es dann zu Widerstand kam und das ganze Werk dann zum Erliegen kam, aber wie Gott dann wiederum eine neue Erweckung geschenkt hat, Gnade gegeben hat, sich über sein Volk erbarmt hat und durch den Dienst von zwei Propheten, Haggai und Zachai, dann das Volk wieder ermutigt hat, es zu einer neuen Erweckung kam und dann die Arbeit am Tempel fortgesetzt und vollendet wurde. Der zweite Teil im Buch Esra sind dann die Kapitel 7 bis 10. Und da sehen wir den Dienst, oder wird uns geschildert, den Dienst von Esra. Esra selber war auch ein Priester aus der priesterlichen Familie und er war ein Schriftgelehrter. Und jetzt geht es um etwas, dessen beide Bücher gemeinsam haben. Auf die Errichtung einer gewissen äußeren Ordnung, auf die Errichtung äußerer Bauwerke, Altar, Tempel, folgt dann die geistliche Erneuerung des Volkes. Und da sehen wir einen ganz, ganz wichtigen Zusammenhang in der Schrift, dass es Gott nicht nur um eine äußere Ordnung geht, sondern dass Gott unsere Herzen in Übereinstimmung mit der äußeren Ordnung bringen möchte. Und das ist der zweite Teil des Buches Esra, die Kapitel 7 bis 10, wo der Schwerpunkt nicht auf etwas liegt, das gebaut wird, sondern auf der geistlichen Erneuerung, auf der Ausrichtung der Herzen des Volkes. Und es fängt damit so an, zunächst einmal an, Gott benutzt dazu Menschen. Und so wird uns als erstes berichtet, wie Gott diesen gottesfürchtigen Führer, durch den er dieses Werk tun möchte, wie er Esra beruft und nach Jerusalem sendet. Dann auch alles bereitet für den Dienst im Tempel. Und dann ein ganz, ganz zentraler Punkt geistlicher Erneuerung ist der Punkt der Reinigung. Und das spielt in der zweiten Hälfte von diesem zweiten Abschnitt eine ganz große Rolle. Es beginnt mit dem Bußgebet Esras. Esra liest und lehrt das Volk das Gesetz. Und aufgrund des Gesetzes, das dann wie ein Spiegel wirkt, erkennt das Volk sein Versagen, seine Schuld, dass sie gegen Gott gesündigt haben, an Gottes Ordnungen nicht festgehalten haben, untreu gegenüber Gott waren. Und Esra beginnt dann vor Gott Buße zu tun. Und sein Vorbild ermutigt das Volk, ebenfalls dann sich vor Gott zu beugen, vor Gott Buße zu tun und dann auch ganz praktisch aufzustehen und sich zu reinigen und die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht in Übereinstimmung waren mit Gott, wiederum in Ordnung zu bringen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott möchte, dass äußere Ordnung, die richtige äußere Ordnung und die Haltung unserer Herzen in Übereinstimmung miteinander sind. Und das Gleiche finden wir dann auch im Buch Nehemia. Das Buch Nehemia können wir in drei Teile aufteilen. Wir haben das, was wir heute gelesen haben und worüber wir heute nachdenken wollen, Nehemia 1 bis Kapitel 2, Vers 8. Es beginnt wieder damit, dass Gott einen gottesfürchtigen Führer beruft und ihm den Weg bereitet in seinen Dienst, in seine Aufgabe. Dann der zweite Teil ist Nehemia Kapitel 2, Vers 9 bis Kapitel 13, Vers 3. Und dieser Abschnitt besteht wiederum selber aus zwei Teilen. Erstens aus dem Bau der Mauer. Das lesen wir vor allem in Kapitel 3. Dann wiederum die Parallele wie bei Esra. Sie beginnen zu bauen, sie beginnen Gott zu dienen, sie beginnen die äußere Ordnung aufzurichten und sie treffen sofort auf Widerstand. Sofort von außen und von innen. Und das sind die Kapitel 4 bis 6. Darüber wird dann der Felix, so Gott will, ausführlich uns belehren und darüber predigen. Und das Interessante ist aber, im Gegensatz zu Buch Esra führt der Widerstand nicht dazu, dass die Arbeit unterbrochen wird, sondern Gott schenkt Gnade und Gelingen, dass das Werk des Mauerbaus vollendet wird und ohne Verzögerung in der Rekordzeit von 52 Tagen fertiggestellt wird. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann wiederum mit der geistlichen Erneuerung des Volkes. Also es geht Gott wiederum nicht nur, dass die Mauer steht, dass eine gewisse äußere Ordnung aufrechterhalten ist, sondern Gott möchte wiederum, dass die Herzen des Volkes damit in Übereinstimmung sind. Dass äußere Ordnung und innere Herzenshaltung in eins übergehen. Und deswegen der zweite Teil in diesem zweiten Teil beschäftigt sich wieder mit der geistlichen Erneuerung des Volkes. Und es ist wieder mit dem Dienst Esras. Das Volk wird im Gesetz unterwiesen. Und das Gesetz wirkt wieder wie ein Spiegel. Sie erkennen ihr eigenes Versagen, ihre eigene Untreue, ihr eigenes Sündigen gegen Gott. Und wiederum das Wunderbare, das Volk beugt sich vor Gott. Sie tun Buße. Und es führt dann am Ende dazu, dass sie sich verpflichten, eine Art Verpflichtung eingehen, dass sie den Bund Moses erneuern und sich zu verschiedenen Dingen verpflichten. Und dann der letzte Abschnitt in diesem zweiten Block geht es um zwei Dinge. Einmal um die Besiedlung Jerusalems, denn was nützt eine wunderbare Stadt mit Stadtmauer, wenn aber niemand in der Stadt wohnt. Und das Zweite, was dann folgt, ist ein gewaltiges Freudenfest, wo sie die Stadtmauer Jerusalems feierlich einweihen und wo es dann sogar heißt, dass ihr Freudenjubel, der Schall ihrer Freude in der ganzen Umgebung gehört wurde. So, und dann kommt etwas Interessantes. Dann geht Nehemia, eines dieser großen Werkzeuge, zurück an den persischen Königshof. Und in der Zeit seines Abwesenheits geschieht im Volk wiederum ein Abfall. Und das führt dazu, dass Nehemia ein zweites Mal kommt. Das wird uns geschildert am Kapitel 13, ab Vers 6 bis zum Ende des Buches. Und dieses zweite Kommen Nehemias ist er dann wieder beschäftigt mit der Aufgabe, das Volk zu reinigen. Und das Interessante ist, sie fallen genau an den Punkten, wo sie sich in Kapitel 10 verpflichtet haben, den Bund Moses erneuert haben. Also genau an den Punkten, wo sie sich besonders Gott neu geweiht haben, Gott neu ein Versprechen abgegeben haben, genau an den Punkten versagen sie und fallen sie nachher, sodass eine nochmalige Reinigung durch Nehemia notwendig geworden ist. Und dazu eine interessante Aussage. Wenn man diese beiden Bücher so anschaut, dann finden wir ein ständiges geistliches Auf und Ab. Wir finden, Gott wirkt in Gnade, er schenkt Erweckung, erweckt sein Volk, aber nach einer gewissen Zeit flaut die Kraft der Erweckung wieder ab. Das Volk fällt wieder in die Sünden zurück, in alte Verhaltensmuster, und dann muss Gott wiederum in seiner Gnade eingreifen und Erweckung schenken. Und wenn man dann die Bücher beide zusammennimmt, hat man aber immer den Eindruck, es ist jedes Mal ein Stück weit eine Abwärtsbewegung, dass es geistlich eine Stufe weiter runter geht. Und das ist ein Gedanke, den hat Hamilton Smith sehr schön formuliert. Er schreibt in seiner Betrachtung über das Buch, über das Buch Nehemia folgendes: Gott tat es, nämlich sein Volk aufrechtzuhalten, durch die aufeinanderfolgenden Erweckungen, in denen er in Gnade zu ihren Gunsten wirkte. Und doch ist es sehr ernst festzustellen, dass es trotz des Eingreifen Gottes ihre stete Tendenz war, in einen niedrigeren Zustand hinabzusinken. Die verschiedenen Erweckungen hielten die Abwärtsbewegung für eine Zeit lang auf, aber sobald die Energiekraft, welche die Erweckung ausgelöst hatte, nachließ, machte sie sich wieder bemerkbar. Und genau an diesem Punkt können wir auch dann zu sprechen kommen, was haben diese Bücher mit dem Evangelium zu tun oder welchen Hinweis geben sie uns auf das Evangelium? Sie zeigen uns, dass Gott immer wieder eingreift und Gott tut es, indem er gottesfürchtige Führer dazu benutzt, von denen wir sehr viel lernen können, die für uns große Vorbilder sind und die uns mit ihrer Treue, ihrer Gottesfurcht sehr stark herausfordern. Und trotzdem kann Gott durch sie das Werk nicht vollenden. Das Volk kommt nicht in einen Zustand dauerhaften Friedens, dauerhafter Herrlichkeit, dass sie dauerhaft mit Gott in Übereinstimmung sind. Und so jedem Leser seit Jahrhunderten und auch uns, wenn wir diese beiden Bücher lesen, kommt immer die Sehnsucht auf, es muss doch einen Führer geben. Es muss doch eines Tages einmal ein Führer kommen, der ein vollkommenes Werk tut und der das Volk wirklich in einen Zustand bringt, der Vollendung, wo sie völlig in Übereinstimmung mit Gott sein werden, wo ewiger Friede, ewige Herrlichkeit das Ergebnis ist. Und aus dem Neuen Testament, da wissen wir dann, wer ist diese Person? Wer ist der einzige Führer, der ein solches Werk vollbringen konnte, das ewigen Bestand hatte? Niemand anderes als wie unser Herr Jesus. Und es ist interessant, wenn wir das Leben Esras, auch das Leben Nehemias anschauen, da finden wir viele Parallelen zum Herrn Jesus. Das, was wir an Vorbildhaften sehen bei Esra und Nehemia, das sehen wir nachher dann in der Fülle, in der Vollendung, im Leben und im Dienst und im Werk unseres Herrn Jesus. Und so weisen diese Bücher hin auf das Kommen des einen großen Erlösers, des einen Menschen, den Gott zum Führer gemacht hat, wie es in Apostelgeschichte Kapitel 3 hat, der wirklich das Werk Gottes in vollkommener Weise vollendet. Hier sehen wir jetzt ganz kurz, habe ich einmal versucht, so wie es die meisten konservativen Bibelausleger sehen, eine Chronologie dieser Bücher zu machen. Weil das fällt uns oft beim Lesen nicht auf. Wir lesen diese Bücher so in einem Rutsch, aber da lagen oft zwischen den Ereignissen sehr große Zeitabstände dazwischen. Und was mir auch noch wichtig ist, darauf hinzuweisen, es gab 3 Wegführungen in die babylonische Gefangenschaft und dementsprechend 3 Rückkehrungen aus Babylon. Die erste Rückkehr war 538 mit Zerubabel und Jeschua. Das ist das, was wir im Buch Esra lesen. Und das sind ca. 50.000 Männer, Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt, aus Babylon zurückgekehrt. Interessant ist auch, wenn wir uns anschauen, die Werkzeuge, die Gott benutzt. Zerubabel, ein Mann aus der königlichen Linie Davids, der ein Fürst Judas genannt wird. Und dann Jeschua, der Hohepriester, ein Mann aus der Linie Aarons. Dann die zweite Rückkehr geschah circa im Jahr 457 vor Christus. Das war die Rückkehr mit Esra, die uns beschrieben wird ab Esra Kapitel 7. Und das ist das Interessante, das waren nur noch ca. 1500 Mann. Ich glaube 1496 ganz genau. Und hier war das Werkzeug, das Gott benutzt hat, Esra, ein Priester und Schriftgelehrter. Und dann die dritte Rückkehr haben wir 445, nämlich mit Nehemia. Und es war nur noch Nehemia und seine Gefährten. Also auch hier sehen wir, mit jeder Rückkehr sind es immer weniger Juden gewesen, die zurückkehren. Und es machen manche, ziehen da dazu eine Parallele zu dem, was wir auch in den neutestamentlichen Briefen finden. Eine Bewegung von der Apostelgeschichte, wo große Massen zum Glauben kommen, bis dann am Ende zum Timotheusbrief, wo es nur noch um die Verantwortung des Einzelnen geht, du aber. So, und jetzt wollen wir uns so einen Blick aber dem gelesenen Text zuwenden. Ich lese nochmal Nehemia Kapitel 1, Vers 1. Nehemia 1, Vers 1. Geschichte Nehemias des Sohnes Hakaljas. So beginnt das Buch Nehemia. Nehemia tritt vor unsere Augen. Und es ist ganz interessant. Es wird uns nur sein Name genannt und sein leiblicher Vater. Aber wir erfahren sonst nichts weiter über Nehemia. Weder wo er herkam, noch seine geistliche Abstammungslinie. Das Einzige, was wir noch erfahren, ist sein Beruf. Der spielt nachher eine große Rolle, komme ich später darauf. Aber Nehemia war weder aus priesterlichem Geschlecht noch aus königlichem Geschlecht. Sondern wir können sagen, er war ein Mann aus dem Volk. Er war ein persischer Hofbeamter. Er war nämlich, wie wir in Vers 11 dann lesen, Mundschenk des persischen Königs. Und das ist auch interessant, wenn wir einmal anschauen, wie unterschiedlich die Leute von ihren Herkunft und auch von ihren Begabungen, Fähigkeiten her waren, die Gott benutzt hat, um Werkzeuge von Erweckung zu sein. Ich denke, das darf uns auch ermutigen, wenn man sieht, die Unterschiedlichkeit, die Gott an Menschen benutzt. So, das nächste ist, was wir lesen, eine Zeitangabe, es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war. Übrigens, was interessant ist, Nehemia, sein Name bedeutet, ja, hat getröstet oder Trost des Herrn. Und ein Stück weit, ja, passt dieser Name wirklich auch sehr gut zu dem, was Nehemia oder wie Gott ihn benutzt in diesem Buch. Die Zeitangabe, Monat Kislev, das wäre nach unserer Zeitrechnung der Zeitraum November, Dezember, im 20. Jahr, wenn wir das vergleichen mit Kapitel 2, Vers 1, da finden wir nochmal diese Zeitangabe, das meint im 20. Jahr der Regierung des Königs Artaxerxes. Und dieser König Artaxerxes kam 465, 464 vor Christus an die Macht. Das heißt, wir befinden uns im Jahr 445, 444 vor Christus. Und das Ganze spielt in Susan. Ihr seht auf der Karte, Susan liegt im heutigen Iran an der Grenze zum Irak. Und es war eine Residenzstadt, es war nicht die Hauptstadt, sondern eine Residenzstadt der persischen Könige. Sie haben dort, es war vor allem die Winterresidenz. Und das Buch Esther spielt ja ebenfalls an diesem Ort in der Burg Susan. Und was passiert? Es kommen mehrere Männer aus Juda zurück. Unter anderem auch der leibliche Bruder, der wird nämlich in Kapitel 7, Vers 2 noch einmal erwähnt von Nehemia, Hanani. Und Nehemia fragt dann diese zurückgekehrten Männer nach dem Zustand der Juden, also wie es denjenigen, die aus der babylonischen Gefangenschaft in das verheißene Land nach Jerusalem zurückgekehrt sind, wie es denen geht und wie der Zustand der Stadt Jerusalem ist. Und das, was ihm berichtet wird, was er zu hören bekommt, das löst dann bei ihm tiefe Bestürzung, Trauer aus. Es werden drei Dinge mit Nehemia mitgeteilt. Erstens, das Volk war in großem Unglück und in schmachvoller Lage. Die Mauer Jerusalems war immer noch niedergerissen und die Tore der Stadt immer noch in dem Zustand, dass sie vom Feuer verbrannt waren. Und jetzt müssen wir bedenken, das war fast 100 Jahre, nachdem Zerubabel und die ersten Juden nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Und immer noch 13 Jahre, nachdem Esra nach Jerusalem zurückgekehrt war. Und immer noch war der Zustand gleich wie nach der letzten Eroberung durch die Babylonier. Das heißt, auch wenn der Tempel, wenn das Haus Gottes aufgebaut war, es war immer noch die Stadt und auch der Tempel, das Haus Gottes, schutzlos. Und wenn wir uns dann nächstes Mal beschäftigen werden, was eine Stadtmauer bedeutet, schutzlos und auch ihrer Ehre beraubt. Und auf diesen Zustand, auf diese Nachricht reagiert Nehemia in vierfacher Weise. Er weint. Er trägt tagelang Leid, er fastet und er betet. Und sowohl seine Frage als auch seine Reaktion auf die Antwort zeigen uns, obwohl Nehemia eine hohe Stellung im persischen Reich hatte, wir würden heute wirklich sagen, er hat Karriere gemacht, trotz eines relativ annehmlichen Lebens im Königspalast war sein Herz bei seinem Volk. Und sein Herz war nicht gleichgültig gegenüber dem Ergehen und dem Zustand des Volkes Gottes. Und sein Interesse war auf die Dinge Gottes ausgerichtet, nämlich Gottes Volk und Gottes Stadt, seine heilige Stadt, die Gott erwählt hatte, um dort seinen Namen zu lassen. Und der erbärmliche Zustand sowohl des Volkes als auch der Stadt, die Gott erwählt hatte, um dort seinen Namen wohnen zu lassen, das traf ihn zutiefst in sein Herz. Es gibt eine interessante Bibelstelle im Propheten Jeremia, Kapitel 15, Vers 5. Da heißt es, denn wer wird sich über dich erbarmen, Jerusalem, und wer dir Beileid bezeugen, Und wer wird einkehren, um nach deinem Wohlergehen zu fragen? Und Nehemia war genau so jemand. Jemand, der Beileid zeigt, jemand, der wirkliches Interesse an dem Wohlergehen des Volkes Gottes und der Stadt Gottes hatte. Und da können wir auch eine praktische Anwendung auf uns heute machen, indem wir uns ganz praktisch fragen, worauf ist dein und mein Herz ausgerichtet? Sind unsere Herzen ausgerichtet auf das, was Gottes Interesse ist? Sein Volk und sein Haus, seine Gemeinde, seine Versammlung? Informieren wir uns zum Beispiel, wie es dem Volk Gottes in vielen Teilen dieser Welt ergeht? Wie reagieren wir auch zum Beispiel auf Berichte, wenn wir lesen von oder informiert werden über Not, Verfolgung unserer Glaubensgeschwister? Löst es bei uns ein tiefes Mitempfinden aus? Treibt es uns dann wirklich ins Gebet, dass wir für unsere Geschwister im Gebet eintreten, für sie vor dem Thron Gottes ringen? Oder sind wir so abgestumpft in unseren Herzen, dass wir sagen, Hauptsache mir und meinem Haus geht's gut, alles andere interessiert und kümmert mich nicht. Aber wir sollten daran denken, was sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Das heißt, wenn wir wirklich überzeugt sind von der Wahrheit, dass es einen Leib gibt und alle wahren Kinder Gottes gehören zu diesem einen Leib, dann kann uns niemals egal sein, wie es unseren Geschwistern ergeht, weil das uns immer auch betrifft. Und es gibt eine interessante Bibelstelle im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 3, wo diese gegenseitige Verbundenheit auch in einer ganz praktischen Weise angesprochen wird. Hebräer 13, Vers 3. Das sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, gedenket der Gefangenen. Also das ist sogar eine Aufforderung, ein Befehl. Gedenket der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Also hier haben wir wirklich den Befehl, an Gläubige zu gedenken, die um ihres Glaubens willen leiden müssen, die verfolgt werden, die in Gefängnisse kommen, die Ungemach leiden müssen, die nicht so ein friedliches und bequemes Leben haben, wie wir es als Vorrecht haben dürfen. Oder bewegt uns der Zustand der Gemeinde, einmal der örtlichen Gemeinde, die Geschwister, mit denen wir uns konkret versammeln, aber auch der Gemeinde weltweit? Und müssen wir da nicht ehrlich bekennen, dass die Gemeinde weltweit, wenn wir es vergleichen mit dem, was uns in der Schrift gezeigt wird, vielfach einem Trümmerhaufen entspricht, so wie die Stadtmauer Jerusalems? Wie viele Geschwister gibt es, die einem falschen Geist anhängen? Die größt wachsende Bewegung innerhalb der Christengeist folgt letztendlich einem falschen Geist, die einem falschen Evangelium anhängen. In unseren Breitengraden geht es dann oft nicht mehr darum, dass der Sünder von Gottes Zorn gerettet werden muss, sondern man spricht nur noch von einem verfälschten Gott der Liebe, der uns nur noch zuspricht und uns sagt, wie gut wir sind, dass wir so okay sind, dass wir keinen Retter mehr brauchen und Gott sich sozusagen uns nur noch als Lebenstherapeut anbietet. Und bewegt es uns, dass oft so wenig Kraft in der Verkündigung ist und in den Diensten? Schmerzt es uns, wenn das Wort Gottes nicht mehr als ausreichend angesehen wird, wenn seine Autorität, seine Aussagen, Gottes Ordnungen, sowohl im moralischen Bereich als auch in anderen Bereichen, seine Schöpfungsordnung angegriffen wird? Wenn zum Beispiel viele auch in Bibeltreu, die in bibeltreuen Werken beschäftigt sind, sagen zum Beispiel durch die Internetseite Worthaus, haben sie den Glauben ganz neu entdeckt, einen ganz neuen Schlüssel zum Glauben bekommen. Und wisst ihr, wie dieser Schlüssel aussieht? Ist nichts anderes als wie die historisch-kritische Theologie. Oder wenn einer, der heute als Führer in unseren Breitengraden der Christen angesehen wird, letztendlich niemand anderes ist als wie ein Charismatiker, dem seine Bekehrungsgeschichte oder sein Geisteserlebnis mehr als zweifelhaft ist, um es vorsichtig auszudrücken, und der ein überzeugter Katholik ist. Schmerzt uns das? Oder wie sieht es aus? Mangelndes Leben in der Heiligung? Wie viele, die sich zum Herrn Jesus bekennen, deren ihr Lebensstil macht überhaupt keinen Unterschied mehr zu ihrer Umgebung? Zum Beispiel im Umgang mit Geld, im Umgang mit Ehe, Sexualität. Unser Wandel nicht mehr von einem gutbürgerlichen, ungläubigen Leben zu unterscheiden ist. Anpassung, Kompromisse, das Gebot der Stunde ist. Bewegt uns das, trauern wir, dass es so wenig geistliches Wachstum gibt? So wenig reife und standhafte Geschwister, die wirklich für ihre Glaubensüberzeugungen aufgrund des Wortes Gottes eintreten können? Und auch ich muss bekennen, dass so wenig Sieg über die Sünde, so wenig Überwindung, so wenig von diesem neuen Leben und der Kraft der Auferstehung in unserem persönlichen Glaubensleben zu sehen ist. Verursachen diese Dinge Traurigkeit? Treibt uns das ins Gebet? Und das ist genau das, was die Gnade Gottes bewirkt und auch in uns bewirken wird. Und wir erkennen das an einem Mann, an Paulus. Da gibt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, eine interessante Stelle, wo wir genau sehen, wie die Gnade Gottes diese Sorge und auch diese Traurigkeit und dieses Anliegen und dieses Interesse für das Volk Gottes und seinen Zustand wirkt. Schlagt einmal auf, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 28 und 29. Und zwar hier zählt Paulus auf, was ihm alles in den Versen zuvor widerfahren ist, was es alles auf seinen Reisen erlebt hat, was er durchleiten musste, welche Gefahren, dass er mehrmals wirklich in Todesgefahr war, auch welche Entbehrungen, Kälte, Blöße. Und dann sagt er, Vers 28, außerdem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Versammlungen, die Sorge um alle Gemeinden. Vers 29, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer wird Anstoß geben und ich brenne nicht? Und die Schlachter- und Menge-Übersetzung, die haben das ein bisschen verständlicher übersetzt. Die sagen, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wem wird Anstoß gegeben und ich habe nicht brennenden Schmerz? Ja, das hat bei Paulus wirklich brennenden Schmerz ausgelöst, wenn dem Volk Gottes, wenn der Versammlung Gottes Anstoß gegeben wurde. Und die Gefahr stand, dass sie fallen, dass sie vom geraden Weg der Wahrheit letztendlich abweichen, abgezogen werden. Sei es durch Verfolgung, sei es durch Verführung. Und so ist das Nächste, was wir finden, dass es Nehemia ab Vers 4 ins Gebet treibt. Genauso wie es Jakobus uns auch im Neuen Testament sagt, Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand unter euch Trübsal, er bete. Und Nehemia, er leidet Schmerzen mit dem Volk Gottes, und was tut er? Er betet. Und dieses Gebet ist sehr interessant, es ist quasi ein Mustergebet, weil es wird uns dann gesagt, dass er Tag und Nacht gebetet hat. Und sozusagen eine Zusammenfassung, eine Essenz dieser Gebete, seines Flehens für das Volk Gottes, wir werden gleich noch sehen, über einen längeren Zeitraum, das wird uns hier vom Geist Gottes aufgezeigt. Und dieses Gebet beginnt als erstes mit der Anrede. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der bewahrt. Und liebe Geschwister, ist uns bewusst, wenn wir Gebete in der Bibel lesen, wie wichtig da die Anrede ist. Weil die Anrede nämlich die Frage beantwortet, zu wem bete ich? Und derjenige, zu dem ich bete, der stellt ja auch nachher sicher die Erhörung des Gebets. Und Nehemia sagt hier, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Jahwe, Gott des Himmels. Und es ist interessant, wenn wir dieses Gebet lesen, dann finden wir, dass für seine Situation und für das Anliegen, für die Bitte, die er hat, Nehemia alles in Gott und seinem Werk und seinen Verheißungen findet. Und deswegen wird Gott durch Gebet verherrlicht. Weil das Gebet uns immer zeigt, der Beter ist bedürftig. Aber Gott ist der Geber, in dem der Bedürftige alles findet und der deshalb allein alles geben kann, was der Bittende bedarf. Und so beginnt dieses Gebet auch zuerst mit einer Bewunderung Gottes, mit einer Anbetung Gottes, genauso wie es der Herr Jesus auch im Vater unser gelehrt hat. Unser Vater, der du bist in den Himmel. Also es geht immer zuerst um die Frage, wer ist der, zu dem ich bete? Und es ist auch zum Beispiel interessant, wenn er im Epheserbrief, da haben wir ja zwei Gebete des Apostel Paulus, euch anschaut, dass Paulus, er hat unterschiedliche Anliegen in diesen Gebeten und er redet auch Gott unterschiedlich an, weil das damit zu tun hat, was er in Gott findet. Dass das genau in Übereinstimmung ist und passt zu dem, für was er bittet. Und so betont Nehemia als erstes seine Majestät, seine Erhabenheit und dass dieser Gott absolut ehrfurchtgebietend ist und er betont seine Treue. Du bewahrst. Nämlich die Verpflichtungen, die du mit dem Bund eingegangen bist. Und dann kommt aber auch gleichzeitig auf die Verantwortung der Erwählten, der Teilhaber dieses Bundes zurück. Liebe und Gehorsam. Ja? Du großer und furchtbarer Gott, Vers 5, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann kommt als zweites in Vers 6a eine Bitte, ein Appell. Lass dein Ohr aufmerksam sein, deine Augen offen sein. Für das Gebet deines Knechtes, für deine Knechte, die Kinder Israel. Und das ist ein Schlüssel in diesem Gebet, wie wir auch dieses Gebet gliedern können, der Begriff Knechte. Wenn ihr dieses Gebet nach der Predigt nochmal durchstudiert und lest, dann markiert euch ruhig in eurer Bibel den Begriff Knechte. Also als erstes fleht er Gott an und appelliert an Gott, Gott, öffne doch deine Ohren für das Gebet deines Knechtes. Öffne doch deine Augen für deine Knechte, die Kinder Israel. Und was für eine wunderbare Tatsache kommt hier zum Ausdruck, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der sieht und hört. Und das wird ja in der Bibel immer gezeigt als der große Unterschied zu allen Götzen, die sich Menschen machen und erdenken. Die Götzen der Menschen sind taub, sie sind blind und stumm. Wir haben aber einen Gott, der sieht, einen Gott, der hört und einen Gott, der redet. Und wie wunderbar und was für eine Ermutigung deswegen, was im Psalm 65, Vers 3 steht, wo Gott sich selber nennt, Hörer des Gebets. Zu dir wird kommen alles Fleisch. Wie darf das doch auch uns selber zum Gebet ermutigen, dass Gott sich selber vorstellt, nennt Hörer des Gebets. Und dann kommt in Vers 6b bis Vers 7, legt Nehemia ein Bekenntnis ab. Er bekennt seine Untreue und die Untreue seines Hauses und die Untreue der Kinder Israels, die nicht gehalten haben, was du deinem Knecht Mose geboten hast. Also die Knechte, Nehemia, der einzelne Knecht, und die Knechte der Kinder Israel, sie haben nicht gehalten, was Gott seinem Knecht Mose geboten hat. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Gnade bewirkt. Die Gnade demütigt uns und die Gnade führt uns zu einem Bekenntnis. Dagegen, der Selbstgerechte oder auch die Pharisäer, die sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie sich über die Schuld, über die Sünden der anderen stellen. Denk an Lukas 18, Vers 11, dieses Gebet dieses Pharisäers im Tempel: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen. Und wenn wir selbstgerecht sind, überzeugt von uns, dann werden wir immer sagen: O Gott, hab Dank, dass ich besser bin wie diese Charismatiker oder wie diese Christen, die da und da und dem anhängen. Dann stellen wir uns darüber. Aber von Nehemia können wir lernen, er identifiziert sich völlig mit dem Versagen und der Schuld seines Volkes. Er ist sich bewusst und das demütigt ihn: Ich bin genau zum gleichen Versagen fähig. Ich meine, Nehemia hat ja nicht die Sünden begangen persönlich, die zur babylonischen Gefangenschaft geführt haben. Aber er bringt damit zum Ausdruck: Wenn ich damals gelebt hätte, wäre ich genau zum gleichen fähig gewesen. Wenn deine Gnade mich nicht bewahrt, nicht erhält, wenn deine Gnade nicht für das Gegenteil sorgt, dann hätte ich genauso gesündigt wie unsere Väter. Ich bin auch nicht besser als unsere Vorfahren. Und dann haben wir in den Versen 8 bis 10, dass er seine Bitte vorbringt. Und die Bitte ist bestimmt von einer Tatsache: Gott ist treu. Und das Erste, was er macht, er rechtfertigt Gott. Er sagt: Gott, du hast in deinem Wort gesagt, wenn wir untreu sind, dann wirst du uns richten, indem du uns in ein fremdes Land verbannst. Und genau so ist es gekommen. Wir sind untreu. Du bist absolut treu. Du hast recht. Dein Handeln mit uns ist recht. Aber dann sagt er das Zweite: Gott, aber in deinem Wort steht auch, wenn wir uns vor dir beugen, wenn wir uns zu dir umkehren, dann wirst du, derselbe Gott, der uns geschlagen hat, auch wieder heilen. Dann wirst du uns wiederherstellen, dann wirst du uns Gnade erweisen, dann wirst du uns zurückbringen. Und deswegen bittet er Gott sozusagen: Gott, erweis dich treu auch gegenüber der zweiten Seite deiner Verheißung. Dass wenn wir uns vor dir beugen, und ich beuge mich vor dir, dass du dein Volk dann wiederherstellst und Heil schenkst. Und es sind drei Gründe, die Nehemia vor Gott bringt, damit Gott eingreift: Gottes Treue gegenüber seinem Wort, im Gericht, das war in der Vergangenheit, und jetzt ist seine ganze Hoffnung auf Gottes Treue gegenüber seinem Wort in seinen Verheißungen des Heils, dass er nämlich das Volk wiederum wiederherstellen wird. Das Zweite, was Nehemia vorbringt, damit Gott eingreift, ist: Für wen betet er eigentlich? Er bittet für Gottes Volk. Er bittet für die, mit denen sich Gott verbunden hat, mit denen Gott einen Bund eingegangen ist. Ja, noch viel mehr, er verbindet sich mit solchen, die Gott sogar erlöst hat. Und der dritte Punkt, den er vorbringt, ist Gottes Barmherzigkeit. Und das finden wir dann wiederum in einem Zweiten Appell, er sagt wiederum, ach Herr, und hier steht jetzt Adonai, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte. Und jetzt kommt ein interessanter Zusatz, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Auf der einen Seite das Bekenntnis, ja, auch wir versagen. Auch wir bleiben weit hinter dem zurück, was Gott uns geboten hat und was Gottes Anweisungen sind. Und doch auf der anderen Seite, dass unsere Herzen auch darauf ausgerichtet sind, Herr, und trotzdem wollen wir dir gefallen. Wollen wir deinen Namen fürchten. Hilf uns, erbarm dich unserer, dass wir dir treu sind. Und dann kommt als letztes, dass Nehemia sein persönliches Anliegen vorbringt. Lass es doch deinem Knecht gelingen und Barmherzigkeit finden. Und jetzt ein interessanter Ausdruck, vor dem Mann. Und damit meint er den König, den damaligen Weltherrscher, den König Persiens. Und das führt oder hängt mit dem zusammen, zu wem er betet. Er betet zu dem Gott des Himmels, der so erhaben ist. Und vor diesem Gott des Himmels ist auch der größte Herrscher der damaligen Welt nur ein Mann. Ein sterbliches, vergängliches, schwaches Geschöpf. Und deswegen zeigt uns das wiederum die Frage, wie wichtig es ist, bewusst zu sein, zu wem bete ich? Wer ist der, zu dem ich bete, den ich anrufe im Gebet? Und es führt dann im letzten Punkt, und dann kommt genau in dem Zusammenhang der Hinweis, Vers 11, und da können wir sich denken, was hat es damit zu tun? Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Wir hatten als erstes, zu wem gebetet wird, und dieses Gebet endet damit, wer betet? Der Mundschenk des Königs. Also sehen wir auch hier, wie hier Gottes Wort in diesem Gebet uns wirklich eine interessante Anordnung zeigt. Was können wir von diesem Gebet Nehemias lernen? Das erste wieder nochmal ist dieser Punkt, dass wir uns bewusst machen, zu wem beten wir. Und liebe Geschwister, kommt es, vielleicht ist das nicht das, was in unserem Gebetsleben oft zu kurz kommt? Dass wir gar nicht darüber nachdenken, zu wem beten wir eigentlich. Und wenn wir uns aber dessen bewusst sind, zu wem wir beten, dann wird dieses Gebet auch immer zur Verherrlichung dessen sein, zu dem wir beten. Das zweite ist, was wir von seinem Gebet lernen können, ist die Beständigkeit des Anhalten im Gebet. In Vers 6, da heißt es, dass er dieses Gebet Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir gebetet hat. Und es ist interessant, dieser Ausdruck Tag und Nacht begegnet uns auch im Neuen Testament im Gebetslegen des Apostel Paulus. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 3, Vers 4. Er betet Tag und Nacht für seinen Dienst bei den Thessalonichern. 1. Timotheus 5, Vers 5. Da geht es drum um die wahrhaftigen Witwen, die in ein Verzeichnis eingetragen werden sollten und von den Gemeinden versorgt werden sollen. Und wisst ihr, was ein Kennzeichen dafür war, dass es sich um eine wahrhaftige Witwe handelt, wo die Gemeinde die Verantwortung hat, sie dann zu versorgen? Sie war eine Frau, die Tag und Nacht zu Gott flehte. Und wie gesegnet eine Gemeinde, eine Versammlung, wenn sie heute solche Witwen in ihren Reihen hat, die Tag und Nacht für die Gemeinde, für Gottes Volk, zu Gott flehen. Und auch in 2. Timotheus 1, Vers 3 lesen wir, dass Paulus Tag und Nacht für sein Kind im Glauben für Timotheus gefleht und gebetet hat. Und der dritte Punkt, den wir lernen können von seinem Gebet, ist das Bekenntnis. Und hier dazu ein Zitat von Edward Dennett. Viele beklagen den Zustand des Volkes Gottes, doch es gibt wenige, die sich selbst damit identifizieren können. Nur solche können wirklich in der Gegenwart Gottes für sein Volk eintreten. Und wir haben ja auch diese Verheißung, diese Zusage. Es ist ein Vers, der oft missbraucht wird, falsch angewendet wird. 1. Johannes Brief, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und es ist interessant, dieser Ausdruck bekennen heißt im Griechischen wörtlich übersetzt das gleiche sagen. Das heißt, bekennen bedeutet letztendlich das gleiche sagen wie Gott. Und das ganze Handeln Gottes bei uns zielt darauf ab, seine Gnade bewirkt es in uns, dass uns Sünde bewusst wird, wir sie in seinem Licht verurteilen, denn wir wissen ja schon, was ist das Problem des Menschen seit dem Sündenfall, als er mit seiner Schuld, seiner Sünde konfrontiert wird, die Frau, die du mir gegeben hast. Aber ich war ja nicht gut drauf. Aber der hat mich ja wirklich geplagt und gequält, dann ist es ja richtig, wenn ich kurz ausraste. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wir als Gläubige, wenn wir mit Sünde, mit Schuld konfrontiert werden, wir sind nie um eine Ausrede verlegen, warum es doch irgendwie in Ordnung ist, dass wir so gehandelt haben. Ich stelle mich da absolut drunter. Aber Gottes Handeln will uns dazu bringen, seine Gnade ist, dass wir die Sünde in seinem Licht verurteilen. Dass wir letztendlich das gleiche Urteil, sofern es menschlich möglich ist, das gleiche über unsere Sünde empfinden und denken, wie Gott die Sache auch beurteilt. Weil wenn das der Fall ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ihm zu bekennen, seine Gnade zu suchen und dann in der Kraft seiner Gnade die Sünde zu lassen. Der vierte Punkt, das Gebet von Nehemia ist durchdrängt vom Wort Gottes. Und das ist auch etwas, das wir lernen sollen. Die Schrift treibt uns ins Gebet und das Wort Gottes soll ja auch die Grundlage unserer Bitten und von Gottes Wille sein. Das Gebet von Nehemia ist geprägt und durchdrängt von Bibelstellen aus dem 5. Mosebuch, von Verheißungen, von Worten, die Gott gegeben hat und auf die beruft er sich. Und das finden wir auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, in der ganzen Bibel. Denkt zum Beispiel an Daniel Kapitel 9, dieses großartige Gebet in Daniel Kapitel 9 von Daniel. Aber was ist der Ausgangspunkt dieses Gebetes? Er hatte in Jeremia gelesen, dass die Gefangenschaft des Volkes Israel 70 Jahre sei. Und dann hat er erkannt, diese 70 Jahre sind jetzt zu Ende und das treibt ihn ins Gebet, was die Schrift sagt. Denken wir zum Beispiel an Apostelgeschichte 4, als die Gläubigen in Jerusalem den ersten Widerstand gegen ihre Verkündigung, gegen die Verkündigung des Wortes Gottes erfahren, als Paulus und als Petrus und Johannes nach einer Nacht wieder freigelassen werden, sie versammeln sich, sie beten. Und was ist die Grundlage ihres Flehens? Psalm 2. Sie erkennen, Psalm 2 ist die Antwort auf unsere Not. Und leitet uns in dem, was unsere Situation ist. Dass nämlich die Herrscher dieser Welt sich erheben gegen Christus, den Gesalbten, und ihn spotten. Ja, und so sehen wir immer wieder, wie das Gebet in der Bibel von Männern und Frauen Gottes angetrieben wird durch die Schrift und durchdrungen ist von der Schrift. Und wir wissen ja, dass wir die Verheißung haben, dass wenn wir nach seinem Willen bitten, dann wird Gott diese Gebete erhören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, mit der Schrift zu beten und dass uns die Schrift ins Gebet treibt und die Schrift unsere Anliegen und Bitten formt und prägt. Fünfter Punkt. Vor dem Angesicht Gottes ordnet sich alles. Jeder bekommt dem ihm gebührenden Platz. Wenn ich vor Gottes Angesicht trete, dann bekommt Gott den Platz, dem ihm gebührt. Er ist der Herr, er ist der Allmächtige, er ist der Erhabene, der Gott des Himmels. Aber auch der Beter bekommt seinen richtigen Platz und diejenigen, für die gebetet wird, die Gegenstand der Fürsbitte sind, Gottes Volk, sie werden genannt Knechte, Erwählte, Erlöste. Und das verleiht uns Mut und Kühnheit, für sie zu beten. Weil wir wissen, dass sie der besondere Gegenstand des Herzens Gottes sind und seines Werkes. Aber auch unsere Umgebung, der mächtige persische Herrscher, auch er bekommt seinen richtigen Platz zugewiesen. Ein Mensch, ein sterbliches, vergängliches, schwaches Geschöpf vor dem Gott des Himmels, den wir nicht zu fürchten brauchen. So, und um den nächsten Punkt, was wir lernen können aus seinem Gebet, müssen wir Kapitel 2, Vers 1 lesen. Da finden wir nämlich wieder eine Zeitangabe. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Adasasa. Das eine war der Monat Kislev, da haben wir gesehen, das ist November, Dezember. Jetzt sind wir im Monat Nisan. Und der Monat Nisan ist nach unserer Zeitrechnung März, April. Das heißt, es waren jetzt beinahe 4 Monate vergangen. Und das Interessante ist, wenn wir in Vers 11 lesen, da sagt Nehemia: Lass es heute deinem Knecht gelingen. Und das ist ja das, wenn wir beten, ist das ja immer das, was wir hoffen. Bitte Gott, handle jetzt sofort. Aber es vergehen 4 Monate und dann beginnt Gott das Gebet von Nehemia ganz praktisch zu beantworten. Und dazu 2 Schriftstellen, 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Verse 5 und 6. Da heißt es, dass wir uns demütigen sollen unter die mächtige Hand Gottes, dass er uns zur rechten Zeit, hat die Elberfelder übersetzt, erhöht. Menge und Schlachter übersetzen es etwas freier, aber sinngemäß richtig, die übersetzen, damit er uns zu seiner Zeit erhöht. Und 1. Petrus 4, Vers, Hebräer 4, Vers 16, diese großartige Verheißung, dass wir hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade Gottes. Warum? Um Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Und wörtlich übersetzt heißt es, um Gnade zu empfangen, die im Zeitpunkt liegt, in der sozusagen die Hilfe benötigt wird. Wir haben keine Verheißung, dass Gott sofort handelt auf Gebet. Aber wir haben die Verheißung, dass Gott zu seiner Zeit, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt nach seiner Weisheit handeln wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, was wir auch von Nehemia lernen sollen, im Gebet auszuharren. Dazu erzählt der Herr Jesus in Lukas 18 ein Gleichnis, dass wir nicht ermatten sollen. Diese Witwe, die diesen Richter beständig bestürmt. Und so sollen auch wir nicht bloß einfach für eine Sache beten und dann, ja, das ist erledigt, sondern der Glaube zeigt sich gerade darin, dass er beständig vor Gott um die gleichen Dinge ringt, aber in dem Bewusstsein und dem Vertrauen auf Gottes Weisheit und Souveränität, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt handeln wird. Und wie oft werden wir auch in den Psalmen zum Beispiel, ich habe 2 Stellen genannt, Psalm 27, Psalm 37, aufgefordert, auf den Herrn zu warten. Und wenn es etwas gibt, das uns unheimlich schwer fällt, das wir aber lernen müssen, dann ist es doch, auf den Herrn zu warten. Das Volk Israel konnte nicht warten, als Mose die Gesetzestafeln empfangen hat. Und es war zu ihrem Schaden, sie haben sich das goldene Kalb gemacht. Saul konnte nicht warten, bis Samuel kam. Es war das Ende seines Königtums vor Gott. Und Geschwister, so müssen wir lernen. Und Gott wird immer wieder Situationen herbeiführen und Umstände, dass er uns das beibringt, dass wir wirklich lernen, auf ihn zu warten, auf ihn zu harren, seiner Weisheit für den passenden Zeitpunkt seiner Antwort zu vertrauen. Das 7., was wir lernen von Nehemia, ist, er war beständig abhängig vom Herrn. Jetzt kommt die Gelegenheit, der König spricht ihn an. Und wenn ihr euch einmal versucht, in die Situation von Nehemia hineinzusetzen, die war absolut gefahrvoll. Er war der Mundschenk des Königs. Er war dafür verantwortlich, dass der König sozusagen am Leben bleibt. Das heißt, der König hat ihm völlig vertraut, hat von ihm völlige Loyalität verlangt. Und er musste damit rechnen, dass das, was Nehemia jetzt will, der König als einen Loyalitätsbruch ansieht. Und dass er das mit seinem Leben bezahlen muss. Und bevor Nehemia antwortet auf die Frage des Königs, was lesen wir in Vers 4? Da heißt es, da betete ich zu dem Gott des Himmels. Nehemia war beständig abhängig von Herrn. Er hat den Herrn konkret in seine konkreten Lebenssituationen und Schwierigkeiten mit hineingenommen. Und dann der achte Punkt, beten, warten, planen, handeln. Und es gibt sich aus dem, Nehemia antwortet dann dem König und er konnte ihm genau sagen, wie lang der Zeitraum sein würde, den er abwesend sein müsste. Er konnte ihm genau sagen, was für Vollmachten, was für Briefe er brauchen würde und was für Material er brauchen würde, um die Stadtmauer Jerusalem und sein eigenes Haus zu bauen. Und das setzt doch voraus, dass Nehemia sich damit vorher beschäftigt hat. Dass er sich Gedanken gemacht hat, was ist, wenn der König das zulässt, was brauche ich? Was sind die Anforderungen? Und deswegen beten und planen gehen Hand in Hand. Und das sehen wir zum Beispiel auch in der Einleitung des Römerbriefes, Römerbrief Kapitel 1, Abvers 8. Paulus hat sich oft vorgenommen, nach Rom zu reisen. Das war sein Wunsch, das war sein Wille und er hat sicherlich auch geplant, wie er nach Rom kommt. Aber er sagt dann zwei Einschränkungen. Es ist immer abhängig, ob es Gottes Wille ist. Und Gott hat ihn dann daran gehindert und das hat er akzeptiert und sich unter diese Verhinderungen gebeugt. Und nicht, wie manche Gläubige dann versuchen, mit dem Kopf durch die Wand ihren eigenen Willen gegen Gottes Führen durchzusetzen. Ein letzter kurzer Gedanke. Wir sehen dann in Kapitel 2, wie Nehemia dieses Werkzeug, nachdem er es berufen hat, wie er ihm auch den Weg bereitet, dass er dorthin kommt, dass er seine Aufgabe ausführen kann. Und da auch nochmal etwas zur Berufung. Viele Gläubige warten ja auf irgendein mystisches Erlebnis, dass irgendein Engel kommt und ihnen sagt, was sie im Reich Gottes tun soll, was Gott von ihnen will. Aber hier bei Nehemia und vielen anderen Beispielen zeigt uns die Schrift, es geschieht in Verbindung völlig unspektakulär mit dem Alltag dieser Leute. Nehemia hat seinen Beruf ausgeübt am Königshof in Susa. Und es ist der Bericht seines Bruders, durch den Gott ihm seine Berufung und die Aufgabe, die er mit ihm vorhat, auf sein Herz legt. Wie war es bei Mose? Mose wurde von der Herde seines Schwiegervaters weggenommen. David wurde von der Herde seines Vaters wegberufen. Das zweite, was wir an Nehemia lernen können, ist, Gott bereitet seine Diener vor und dazu benutzt er die Umstände des Alltags. Gott wirkt Interesse an den Dingen Gottes, an seinem Volk. Dann Gott möchte, dass seine Knechte treu im Geringen sind. Das heißt, in den Dingen des Alltags, zum Beispiel im Beruf, Lukas 16, Vers 10, im Umgang mit Geld. Und dann wird Gott ihnen auch die größeren Dinge anvertrauen. Treue im Gebet und er muss lernen, auf den Herrn zu warten. Das ist etwas, das er nachher auch wiederum gebraucht hat. Und dann kommt der dritte Punkt und der darf uns ermutigen, dann bereitet auch Gott ihm den Weg. Und beides gehört immer zusammen. Gott bereitet seinen Knecht vor und Gott bereitet dann auch den Weg, dass er dorthin kommt, wo er seinen Dienst, seine Aufgabe ausüben soll. Das lesen wir dann in Kapitel 2, Vers 9, da werden wir uns dann nächstes Mal beschäftigen. Nehemia kommt nach Jerusalem. Und so dürfen wir auch und gerade auch junge Geschwister darauf vertrauen, dass wenn Gott uns zu einem Dienst beruft, dass er uns dann auch formt, dass er uns vorbereitet und dass er uns auch dann den Weg ebnet, diesen Dienst auszuüben. Da brauchen wir nichts mit eigener Kraft, mit eigener Gewalt machen und meinen, wir müssten dem Herrn vorauslaufen und überholen, sondern wiederum im Vertrauen auf seine Weisheit, auf seine richtigen Zeitpunkte in Abhängigkeit von ihm vorzugehen. Ja, und so soll uns dieser erste Abschnitt von Nehemia zu drei Dingen ermutigen und uns in Bezug auf drei Dinge herausfordern. Was sind unsere Interessen? Was ist unsere Haltung gegenüber dem Zustand des Volkes Gottes und seiner Gemeinde? Wie beten wir? Wie sieht unser Gebetsleben ganz praktisch aus? Und drittens, Gott möchte, dass wir ihm dienen. Er bereitet uns darauf vor und er ebnet uns den Weg dazu, dass wir dann den Dienst ganz praktisch ausführen können. Möge der Herr dazu euch, auch den Geschwistern in Aalen und auch allen, die online sind, Gnade geben. Eine gesegnete Woche euch. Amen.